Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Ida König und heute geht es in unserem Podcast rund ums Thema Schwimmen in Augsburg, um Schwimmsport, um Schwimmbäder, um Schwimmkurse, aber auch um die steigende Zahl an Nichtschwimmern. Also alles, was so zum Thema Schwimmen dazugehört. Und dazu habe ich mir eingeladen, Bernd Zitzelsberger. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank, bin gern gekommen.
Einige von unseren Hörerinnen und Hörern kennen Sie sicherlich als Mitglied des Stadtrats und auch Teil der CSU-Fraktion. Aber heute soll es nicht um Parteipolitik gehen, sondern heute eben, wie gesagt, ums Thema Schwimmen, um Ihr anderes Ehrenamt sozusagen. Sie sind Abteilungsleiter beim Post-SV in Augsburg und deswegen ein guter Ansprechpartner in Augsburg für dieses Thema. Zum Anfang eine Frage, die vielleicht leicht zu beantworten ist. Wo gehen Sie denn selbst am liebsten schwimmen?
Also in Augsburg gehe ich eigentlich am liebsten, wenn wir jetzt bei den Hallenbädern erstmal anfangen, ins Hallenbad Göckingen. Wobei mir aber auch das Hallenbad Hallstätten sehr gut gefällt, weil da gibt es nämlich einen 5-Meter-Turm. Und das hat auch ein schönes Ambiente. Und toll ist natürlich auch das Blätterbad. Das Spiegelbad, was jetzt als nächstes saniert werden soll, ist zwar schön groß, aber doch ziemlich in die Jahre gekommen. Und bei den Freibädern, da schwanke ich immer so ein bisschen zwischen dem Bärenkeller-Freibad und dem Familienbad. Und ab und zu bin ich auch im Naturfreibad Haunstetten.
Also überall in der Stadt unterwegs.
Nur im Lechhauser Freibad, da war ich noch nie. Da gehe ich aber diesen Sommer das erste Mal hin.
So geht es mir mit dem Bärenkellerbad. Wie oft gehen Sie denn so zum Schwimmen in Ihrem Alltag?
Also vorgenommen habe ich mir, dass ich jetzt mal mindestens 2-3 Mal die Woche schwimmen gehe, soweit es eben beruflich oder auch, Sie hatten es ja erwähnt, wegen meiner Stadtratstätigkeit möglich ist. Aber im Schnitt ist es dann am Ende eigentlich ja nur 1-2 Mal häufig, so im Schnitt über eine Saison hinweg. Und das ist eigentlich zu wenig, muss man sagen. Also es fängt eigentlich ab 2-3 Mal die Woche an. Was die Regelmäßigkeit anbelangt, das wäre eigentlich besser.
Aber immerhin 1-2 Mal die Woche. Einsteigen möchte ich dann auch gleich mit dem Thema Schwimmbäder in Augsburg. Sie haben jetzt schon ein paar aufgezählt. Es gibt ja wirklich einfach sehr schöne Bäder, auch manche, die sind sehr beliebt. Ich habe vorher mal noch kurz in die Zahlen geschaut, wie viele Menschen da eigentlich, wie viel zigtausend da zum Beispiel im Sommer hingehen. Dann gibt es aber natürlich auf der anderen Seite einfach auch die Mängel. Sie haben es vorhin angesprochen, das Spiegelbad wird jetzt dann saniert. Das Hallenbad in Göggingen kenne ich noch aus Schulzeiten, aber das ist ja auch so ein bisschen in die Jahre gekommen. Also
richtig, ja.
Ein modernes Bad, darf man glaube ich sagen, sieht anders aus. Wie beurteilen Sie denn diese Situation mit den Bädern in Augsburg und wo sind aus Ihrer Sicht die größten Baustellen?
Also wir haben einfach die Situation in Augsburg, dass mal vom Blätterbad abgesehen, was ja vor einigen Jahren generalsaniert wurde, alle Hallenbäder ziemlich genau 50 Jahre alt sind, plus minus wenige Jahre. Und demnach, mir fehlen jetzt die technischen Details, da müsste man dann eher vielleicht die Betriebsleiter fragen oder das Sportreferat, aber das, was man eben so sieht, ja, im Bereich der Umkleiden, im Eingangsbereich, im Bereich der Duschen oder auch im Bereich der WCs und natürlich im Bereich der Schwimmhalle selbst, das ist einfach so, dass man eigentlich alle Bäder sofort sanieren oder vielleicht auch neu bauen müsste, was unter Umständen sogar in dem einen oder anderen Fall billiger kommen wird. Aber wir haben einfach, ja, aus verschiedensten Gründen, kurz gefasst, es war halt immer kein bis fast kein Geld da, vom Blätterbad abgesehen, nie großartig in die Bäder investiert. Also wenn man mal als Vergleich das Westbad in Regensburg nimmt, das wurde nach einiger Zeit mal komplett neu gebaut und jetzt vor knapp 10 Jahren wieder wirklich sehr stark auch aufgemöbelt und das Bad sieht wirklich gut aus. Es sieht nicht aus wie neu, ja, aber es ist wirklich ein tolles Bad, was gut in Schuss ist. Und man muss eben einfach sehen, ich nenne es mal jetzt einfach Sanierungsstau, ist jetzt nicht nur ein Augsburger Problem. Bei Augsburg kommt natürlich erschwerend hinzu, dass wir aufgrund einfach unserer Geschichte auch und ja, der Gesamtsituation immer schon finanziell eher klamm waren, wenn man jetzt mal beispielsweise im Vergleich dazu die Stadt München nimmt. Und das schlägt sich natürlich auch durch auf den Bereich der Bäder, weil auch unsere Stadt Augsburg oder der Finanzreferent kann jeden Euro natürlich nur einmal ausgeben, das ist klar.
In welchem Bad gibt es denn aus Ihrer Sicht momentan den größten Handlungsbedarf?
Oder ich ist sag das so, überall gleich? Es ist eigentlich in allen Bädern, also Spickel, Haunstetten, Göckingen, nach meinem Kenntnisstand ungefähr dieselbe Eile geboten. Wir können aber weder finanziell alle Bäder gleichzeitig in Angriff nehmen und es würde auch nicht gehen, dass wir zwei oder gar drei Bäder gleichzeitig schließen, um sie zu sanieren, weil wo soll dann in dieser Zeit die Öffentlichkeit schwimmen, wo soll der Schulsport stattfinden, wo sollen die Anfängerschwimmkurse stattfinden, auch für Erwachsene übrigens, und wo sollen die Vereine schwimmen? Also dann wäre mehr oder weniger alles kaputt, weil man muss ja rechnen, so eine Sanierung dauert im besten Fall etwa 3 Jahre und häufig dauert es eben auch länger. Also wenn wir jetzt Hahnstätten mal als Beispiel nehmen, die Duschen sind jetzt in keinem allzu guten Zustand. Das Bad hat wenigstens eine Tribüne, eine kleine Tribüne. Die Situation im Bereich der Fenster ist jetzt zumindest besser als in Göckingen. Im Spiegelbad weiß ich jetzt auch noch keine näheren Details, aber nach meinem Kenntnis werden jetzt auch verschiedene Gutachten beauftragt, um zum Beispiel jetzt die Qualität auch des Betons beispielsweise zu untersuchen. In Göckingen hat das Dach so gut wie gar keine Isolierung. Also wenn jetzt mal ein bisschen Schnee drauf liegt, habe ich gehört, wird einfach etwas stärker geheizt, damit es nicht zu einer kritischen Dachlast kommt. Also ich könnte Ihnen jetzt noch viel, viel mehr Beispiele aufzählen. Positiv, um mal da auch ein paar positive Dinge zu nennen, ist sicherlich, dass die Duschen vor einiger Zeit im Göckinger Hallenbad neu gemacht wurden, erst im Frauenbereich und vor circa 2 Jahren auch im Männerbereich. Und das Sport- und Bäderamt hat auch die Umkleidesituation verbessert, indem man defekte Umkleidekabinen einfach abgebaut hat und jetzt solche Tische hat, wo man dann auch seine Tasche abstellen kann. Also das ist jetzt aus meiner Sicht eine freundlichere, eine bessere Situation als vorher. Und jetzt werden noch die Scheiben auch verschönert im Hallenbad Göckingen, weil es eben noch sicherlich ein paar Jahre dauern wird, bis dieses Bad entweder generalsaniert wird oder, was eben der Vorschlag der Augsburger Sportvereine und auch der Arbeitsgemeinschaft 50 Meter Hallenbad ist, wo ich einer der Sprecher bin, dieses Hallenbad zu ersetzen durch ein 50 Meter Hallenbad. Es wäre unter dem Strich, wenn man mit einer hohen Förderung rechnen kann, aufgrund der Nutzung als Schulsportstätte, auch nicht wesentlich teurer für die Stadt Augsburg am Ende des Tages, wenn die Zuschüsse dann geflossen sind, als dieses bestehende Hallenbad zu sanieren. Und man könnte dieses Bad dann, wenn man es als 50 Meter Hallenbad macht, mit dem Passivhausstandard versehen, jetzt gerade in Anbetracht der jetzigen Situation. Derzeit wird Göckingen noch mit Gas beheizt. Zum Thema Gas könnte man, glaube ich, einen eigenen Podcast machen. Aber wenn man es dann umstellt, könnte man mit einer Grundwasserwärmepumpe beispielsweise und den Strom vielleicht teilweise über die eigene Photovoltaik auf dem Dach generiert, durchaus dann auch weitgehend regenerativ dieses Bad eben beheizen und mit einer ganz anderen massiven Wärmedämmung ausstatten, als das vielleicht bei einer Sanierung eines bestehenden Hallenbades möglich ist.
Jetzt haben Sie es schon angesprochen, das ist das nächste Thema, das auf meinem Zettel steht, ist eben dieses Projekt 50 Meter Hallenbad in Göckingen. Klar, für Schwimmvereine ist ein 50 Meter Becken was ganz anderes als ein 25 oder es gibt ja noch kleinere teilweise in den Hallenbädern, wo dann ein geübter Schwimmer keine 3 Züge braucht, um am anderen Ende anzukommen. Aber vielleicht wollen Sie uns mal mitnehmen, was genau ist dieses Projekt, was ist da geplant und wie ist da auch der aktuelle Stand?
Also die Vision oder sagen wir mal Idee, die hinter diesem 50 Meter Hallenbad am Standort Göckingen jetzt ganz konkret dahinter steckt, ist auch bei mir vor etwa guten Jahr geboren, weil wir waren ja ursprünglich der Meinung, wir brauchen dieses Bad auch aufgrund der zentralen Lage und weil wir das Sportbad seit bald 20 Jahren nicht mehr haben, aber dieses Grundstück eben noch existiert, relativ zentral und am Plätter. Dann haben wir gesagt, ja, jetzt kam dann Corona. Das hat die finanzielle Situation der Stadt Augsburg nicht verbessert, sondern nochmal verschlechtert. Und was könnte vielleicht unser Beitrag sein, trotzdem dieses 50-Meter-Hallenbad in einigen Jahren für Augsburg zu bekommen, aber irgendwo vielleicht eine Möglichkeit aufzuzeigen, um Geld zu sparen. Und klar ist eins, wenn wir das Bad nicht im Bereich der Schwimmschulstraße bauen, wo ja schon das vor kurzem sanierte Plätterbad steht, sondern in Göckingen ein bestehendes 25-Meter-Hallenbad, was saniert werden müsste in einigen Jahren, ersetzen durch ein 50-Meter-Hallenbad, dann sparen wir unterm Strich der Stadt die Sanierung eines gesamten 25 Meter Hallenbades.
Also statt ein zusätzliches neues zu bauen, genau, soll quasi ein altes abgerissen ein altes werden.
Ersetzt mhm. werden. Und der weitere Punkt ist, natürlich wird es immer unter dem Begriff 50 Meter. Ja, das ist auch das wesentliche Alleinstellungsmerkmal, wenn man das mal so nennen kann, dass eben das Becken 50 Meter Länge hat. In der Breite hat es 25 Meter. Also man kann es dann auch für den Schulsport quer hernehmen. Man kann es auch dann nochmal unterteilen, das Becken, in zwei oder drei 25 Meter Becken, die dann eine Gesamtwasserfläche bringen wie etwa drei Hallenbäder. Und dann hat man noch mal mindestens ein großes Leerschwimmbecken, also die Größe wie im Spickelbad, und noch ein, ich nenne es jetzt Vario-Becken, was multifunktional für Wassergymnastik, für Anfängerausbildung, aber auch für Turmspringen und auch für die Rettungstaucherausbildung genutzt werden kann, wenn es jetzt eine entsprechende Wassertiefe von 5 bis 6 Metern aufweist. Also insgesamt ist es natürlich auch immer wirtschaftlicher, ein sehr großes Bad zu bauen. Das ist wie mit dem Öltanker. Ja, warum sind die Öltanker so groß? Warum baut man nicht 4 kleine? Weil natürlich unterm Strich dann die Transportkosten billiger sind. Und bei einem 50 Meter Hallenbad brauche ich dann auch nicht die 4,5-fache Anzahl von Schwimmmeistern, von Fachangestellten, nur weil die Wasserfläche 4-mal so groß ist, sondern das ist natürlich dann schon noch mehr. Und auch die Energiekosten sind nicht Faktor 4 oder 5, sondern auch überschaubar, insbesondere dann, wenn ich vielleicht dieses Bad in einem Passivhausstandard baue.
Jetzt haben Sie von einer Idee oder einer Vision gesprochen. Wie stehen denn aktuell die Chancen, dass es dieses Bad geben wird, und gibt es auch schon sowas wie einen Zeitplan?
Das hätte ich fast gesagt, da müssen Sie einen Augsburger Stadtrat fragen, aber ich bin ja einer.
Mal doppelte Funktion, gar nicht so schlecht. Gell?
Genau, ja. Aber ich bin ja einer von den 60 gewählten ehrenamtlichen Stadträten, und die 61. Stimme ist ja dann die Oberbürgermeisterin. Und ja, wir haben es natürlich im Koalitionsvertrag von Schwarz-Grün, und ich selber habe sogar den Text für den Bereich Sport auch formuliert und auch aus den Wahlprogrammen entsprechend übernommen. Also CSU und Grüne wollen dieses 50 Meter Hallenbad. Das haben wir im Koalitionsvertrag so drinnen, aber natürlich auch andere Projekte im Bereich des Sports. Realistisch betrachtet, um jetzt auf den Kern Ihrer Frage zurückzukommen, glaube ich nicht, dass dieses Bad vor 2025 oder gar 2026 in Betrieb gehen wird. Das wird auch schon zeitlich schon gar nicht mehr funktionieren. Ich hoffe, dass wir es schaffen, die Planung in den nächsten Jahren so weit voranzutreiben, dass wir idealerweise noch in dieser Stadtratsperiode einen Baubeginn haben. Also nicht nur einen Spatenstich und dann passiert wieder 3 Jahre nichts, sondern wirklich einen Baubeginn. Und wenn man jetzt mal von der Bauzeit ausgeht, von etwa 1,5, 2 Jahren, dann könnte dieses Bad unter guten Voraussetzungen circa 2027 oder 2028 in Betrieb gehen. Aber
also in 5 bis 6 Jahren dann?
Frühestens, ja. Also alles andere wäre jetzt wirklich unrealistisch, wäre auch zeitlich kaum mehr zu schaffen, weil man hat auch definitiv 2 Jahre Planungsphase und man hat natürlich noch einen gewissen Vorlauf. Man hat auch zeitliche Risiken, wie bei jedem Projekt. Also Tendenz eher von heute abgerechnet, eher 6 Jahre, 5,5, 6 Jahre eher, bis dieses Bad dann auch tatsächlich in Betrieb geht.
Gibt es da schon eine Größenordnung, was so ein Bad kostet?
Also es liegen verschiedene Schätzungen vor. Wir haben zum einen ja diese Machbarkeitsstudie, die der Augsburger Stadtrat 2017, 18 war es, beauftragt hat. Da wurde dieses Bad über die vergleichbaren Kostengruppen mit 20 Millionen taxiert. Wie gesagt, das sind die Baupreise damals gewesen von 2018, 19. Wenn man jetzt hergeht und das natürlich weiterrechnet, und die Schätzung ist jetzt ungefähr ein Viertel, halbes Jahr alt, die mir hier vorliegt, von einem Ingenieurbüro aus Düsseldorf, dann kämen wir auf das, was dann auch aus meiner Sicht realistisch ist und was der Bayerische Schwimmverband gesagt hat. Es wären also eine Bandbreite von 19 bis 24 Millionen. Jetzt nehmen wir mal die 24 Millionen an, netto. Das wäre aber dann auch schon, weil wir rechnen immer in Netto bei diesen Bauprojekten, das wäre aber dann auch schon der Baupreis von 2021. Und dann muss man natürlich sehen, je später das Bad gebaut wird, desto teurer wird es vermutlich werden. Weil wir haben natürlich Kostensteigerungen, aber das gilt für das Staatstheater genauso wie für letzten Endes jedes andere Bauprojekt. Die im besten Fall bei unter 3% liegen und im schlechtesten Fall noch deutlich über 5% pro Jahr. Da habe ich jetzt das, was wegen des Ukraine-Krieges alles passiert, diese ganzen Kapriolen bei den Rohstoffen, bei den Baustoffen, das habe ich da noch gar nicht mit eingepreist. Aber vom Grundsatz her rechnen wir jetzt mal mit dieser Summe von etwa 25 Millionen. Und dann, das muss man natürlich auch sehen, haben wir Stand heute auch eine Förderkulisse, die bei knapp 15 Millionen liegt. Sodass wir bei einem 50-Meter-Hallenbad, aber das ist eine Entscheidung, die dann die Regierung von Schwaben treffen muss anhand der Förderrichtlinien. Wenn wir dieses Bad auch für den Schulsport eben nutzen, dann können wir also das abziehen, das Geld fließt dann hinterher zurück und dann hätten wir unterm Strich für die Stadt Augsburg Kosten in Höhe von etwa 10 Millionen. Und da muss man eins auch noch dazu sagen, auch wenn die Baupreise steigen, dann steigt auch gelegentlich, jetzt zwar nicht vierteljährlich oder jährlich, steigen auch die Fördersätze. Ja, also die letzte Erhöhung ist jetzt etwa 2 Jahre her. Da wurden die Fördersätze meines Wissens, glaube ich, um etwa 10% angehoben. Bei der reinen Sanierung von dem Göckinger Hallenbad, um das mal als Vergleich zu nehmen, hätten wir Kosten, die dürften sicherlich im Bereich von 13 bis 18 Millionen Euro liegen. Und hinzu kommt, dass der Bayerische Schwimmverband auch gesagt hat, dass wir also hier immer ein Kostenrisiko haben bei der Sanierung von Bädern, das bei bis zu 40% plus liegt. Jetzt gehe ich mal vielleicht nur von 20% plus aus. Ich rede jetzt nicht von Baukostensteigerung, von Kostenrisiken. Dann sind wir also dann eher bei diesen 18 Millionen. Und nachdem das Bad aber viel kleiner ist, weil da nur weniger Schulklassen Sport machen können, bekommen wir im besten Fall 4,5 Millionen Euro Stand heute vom Freistaat, dann wären wir also unterm Strich auch bei etwa diesen 10 Millionen Euro. Ja, und selbst wenn ich jetzt annehmen würde, aber ich habe keinen Grund zu der Annahme, dass dieses Ingenieurbüro optimistisch gerechnet hat oder sich die Baukosten irgendwie anders entwickeln, dann wären es vielleicht 2 oder 3 oder 4 Millionen Euro mehr für die Stadt. Aber ich bekomme letzten Endes zum Preis von 1,4 Hallenbäder bekomme ich 3 bis 4 Hallenbäder. Also unterm Strich wird der Quadratmeter Wasserfläche bei diesem Großprojekt wesentlich günstiger für die Stadt. Ich möchte nicht sagen, ich löse alle Probleme des Schwimmsports in Augsburg mit dem 50-Meter-Hallenbad, aber es ist fast so. Also wenn dieses Bad hier ist, dann haben wir wirklich Vorsorge getroffen für die nächsten Jahrzehnte im Bereich des Schwimmsports, was den Schulsport angeht, was die Öffentlichkeit angeht, aber auch was den Vereinssport angeht.
Es soll ja kein Freizeit- bzw. Spaßbad werden, sondern wirklich ein Sportbad. Ist es dann auch ein Bad, das die Öffentlichkeit ganz normal mitnutzen kann oder nur sehr eingeschränkt oder vielleicht gar nicht?
Also dieses Bad muss auf jeden Fall der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, weil das, was halt der Wermutstropfen ist am bestehenden Göckinger Hallenbad, ist halt die Tatsache, dass dieses Bad jetzt vor etwa 2 Wochen auch für die Vereine geschlossen ist und erst dann Ende August, Anfang September wieder den Betrieb aufnimmt. Und wenn wir jetzt das 50-Meter-Hallenbad haben, dann käme niemand auf die Idee, dieses Bad mehrere Monate im Jahr zu schließen. Außer es wird jetzt mal nach einigen vielen Jahren vielleicht mal eine größere Sanierung anstehen. Aber ansonsten ist dieses Bad zum einen mehr oder weniger an bis zu 365 oder jetzt ziehen wir mal Weihnachten, Neujahr und dergleichen ab, also etwa 360 Tagen im Jahr vielleicht für die Öffentlichkeit nutzbar. Die Schulen sind am Wochenende sowieso nicht drinnen. Bei weitem nicht alle Vereine haben am Wochenende Trainingsangebote. Auch unter der Woche, ich kenne die Schulbuchungen, vor allem jetzt von Haunstetten auch, ist die Auslastung durch die Schulen bei Weiben nicht die 100%, die sie nutzen könnten. Und dann kann also auch tagsüber beispielsweise entweder das Multifunktionsbecken der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Das wäre nach meinen Vorstellungen so groß wie das Hauptbecken im Spiegelbad. Oder man trennt in dem 50-Meter-Hallenbad eben 4, 5 Bahnen für die Öffentlichkeit ab und auf den restlichen 10 Bahnen findet Schulsport statt. Also da kann man das beliebig variieren. Also man hat mit diesem Bad einfach eine große Flexibilität und parallel kann vielleicht trotzdem noch ein Kurs Aquajogging oder Reha stattfinden oder Behindertensport oder was auch immer in einem anderen geeigneten Becken. Also man hatte wirklich eine sehr, sehr hohe Flexibilität, aber mir persönlich ist es auch ganz wichtig, weil gelegentlich kommt eben, muss ich sagen, auch zu Recht die Frage auf. Manche behaupten es einfach, es wäre nur für die Vereine. Nein, ist nicht richtig. Es ist natürlich förderfähig, nur weil es auch die Schulen nutzen dürfen. Aber dieses Bad soll definitiv auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen und nicht nur den Schulen und den Vereinen. Und idealerweise auch wirklich an bis zu 7 Tagen die Woche.
Jetzt haben wir viel über die Bäder an sich gesprochen, um die Situation in den Bädern. So ein anderes Manko sind ja immer noch die Öffnungszeiten. Da gibt es auch immer wieder Kritik dran. Die einen würden gern früher schwimmen gehen, die anderen sagen, Mensch, nach der Arbeit schaffe ich es eigentlich gar nicht mehr, weil da haben die Bäder schon zu. Dann haben wir natürlich das Problem, dass manchmal einfach auch geschlossen ist, weil die Gruppen irgendwann rein müssen. Sind diese Probleme mit einem neuen Bad gelöst oder ist das Personalproblem nach wie vor dann einfach ein großes, dass es gar nicht möglich ist, die anderen Bäder oder auch dieses Bad dann so lang zu öffnen, weil man vielleicht gar nicht das Personal hat?
Also Personal ist natürlich immer die Frage. Zum einen kostet natürlich Personal Geld, aber Sie müssen ja erst das geeignete Personal mal finden. Und Sie brauchen ja zum einen die Fachleute, also den Mann oder die Frau, der sich um die Technik auch natürlich kümmern kann. Aber Sie brauchen auch Leute, die auch eine entsprechende Rettungsschwimmer- und Erste-Hilfe-Ausbildung haben und die auch Interesse haben für das Geld, was die Stadt eben ihnen für diese Tätigkeit zahlen kann, gemäß Tarif, auch in den Bädern zu arbeiten. Und da weiß ich, dass eben hier auch, das ist jetzt auch der Grund nach meiner Kenntnis gewesen, warum das Spiegelbad diesen Sommer nicht für die Öffentlichkeit geöffnet ist, weil es eben hier am Personal hakt. Hinzu ist ja gekommen in der Vergangenheit, dass wir in erheblichem Umfang Abordnungen hatten aus vielen städtischen Ämtern und Dienststellen in dem Bereich des Gesundheitsamtes für die Corona-Kontaktnachverfolgung. Und da waren auch einige Beschäftigte aus dem Sport- und Bäderamt mit dabei. Die haben natürlich auch gefehlt. Das war jetzt beispielsweise auch der Grund, warum nicht alle Bäder in den letzten 2 Jahren, unabhängig von der Schließung, aber auch danach nicht für die Öffentlichkeit geöffnet wurden, weil einfach das Personal nicht dazu geführt hat. Wenn wir jetzt das 50-Meter-Bad haben, irgendwann hoffentlich in einigen Jahren, dann wäre es ja fast Perlen vor die Säue geworfen, wenn ich mal so sagen darf, wenn wir dieses Bad nicht wirklich bestmöglich, natürlich immer mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit, nutzen. Und ich persönlich sehe schon ein Interesse da, vielleicht nicht 7 Tage die Woche, aber 2, 3, 4 Mal die Woche hier ein Frühschwimmen anzubieten für die Öffentlichkeit ab 6 Uhr, 6.30 Uhr bis eben die Schulen dann um 8 Uhr, 8.15 Uhr in das Bad kommen, das wird mit Sicherheit angenommen. Und ich kenne auch genügend Sportler, und ich rede jetzt nicht nur von Wettkampfschwimmern und Vereinsschwimmern und Triathleten, die sagen, boah, wenn wir so ein 50-Meter-Hallenbad haben, aber da will ich dann, wenn ich da mal Eintritt zahle, aber auch mal auf dieser tollen 50-Meter-Bahn schwimmen. Das sage ich ja natürlich, dafür ist es ja auch gedacht. Ja. Aber natürlich muss man sehen, klar, um 8 Uhr, da sollte dann eigentlich auch die eine oder andere Schulklasse kommen, und der Schulbetrieb endet ja in der Regel 16, 17 Uhr und dann haben wir ja wieder eine Zeit, wo dann vielleicht irgendwann entweder schon um 17 Uhr oder eben erst um 18 oder 19 Uhr dann auch der Vereinsbetrieb eben beginnt. Aber ganz spät möchte eben auch niemand mehr schwimmen. Also ich sehe das eigentlich querbeet bei den Vereinen. Da fängt keiner um 21 Uhr mit dem Schwimmtraining an und schwimmt dann bis 22 Uhr. Ja, also wir haben früher regelmäßig bis 9:30, 9:45 trainiert. Ich habe heute den Eindruck, dass es manchen eigentlich schon zu spät ist, wenn es um 18 Uhr beginnt, das Training. Aber ich kann nicht jeden um 18 Uhr schwimmen lassen. Und ein Erwachsener, der muss auch mal damit leben, dass er halt, also ich rede jetzt mal wieder vom Vereinsschwimmer, dass er halt erst um 19 Uhr, 19.30 Uhr oder 20 Uhr mit dem Training beginnt, weil vorher vielleicht noch ganz am Anfang die Öffentlichkeit drin ist, ganz davor die Schulen natürlich, dann die Kinderschwimmkurse, dann schwimmen die 6- bis 10-jährigen Kinder und die bis 12-, 13-jährigen. Da kann ich kein Training machen für einen 12-Jährigen, das abends um 21.45 Uhr zu Ende ist. Der ist ja vor halb 11 gar nicht im Bett.
Dann bleiben wir doch mal bei diesem Punkt, beim Thema Sportvereine in Augsburg, beim Thema Schwimmvereine. Geben Sie uns doch mal einen Einblick beim Post-SV. Wie groß ist denn Ihre Abteilung? Welche Gruppen gibt es da?
Also wir haben jetzt seit einiger Zeit ein Stück über 400 Mitglieder. Wir hatten vor etwa 3, 4 Jahren, als ich die Abteilung übernommen habe, hatten wir etwa die Hälfte. Mir war es immer wichtig, dass wir für jung und alt, für Hobbyschwimmer und für leistungsorientiertere Schwimmer, aber auch für Wettkampfschwimmer ein Angebot schaffen. Weil der Schwimmen ist einfach eine relativ vielfältige Geschichte. Es will und es muss ja auch gar nicht jeder an einem Wettkampf teilnehmen. Und selbst bei uns, die sogenannten Masters, also früher hat man gesagt, das sind Senioren, das sind also alle über 20 offiziell, ja. Deswegen hat man es dann irgendwann in Masters umbenannt, weil mit 20 ist man noch kein Senior aus meiner Sicht. Diese sogenannten Masters, die trainieren, weil sie Spaß am Schwimmen haben, aber die bestreiten bis auf jetzt ganz wenige Ausnahmen auch gar keine Wettkämpfe, sondern die freuen sich, dass sie hier in der Regel etwa zweimal die Woche ihr, ja, 60, 90-minütiges Schwimmtraining abspulen. Und dann haben wir andere, das sind die sogenannte Elternbahn, haben wir es immer genannt. Das sind die Eltern von den Kindern, die eben einen Kinderschwimmkurs besuchen oder im Kindertraining sind. Die ziehen da eben einfach ihre Bahnen, ja, von 18 bis 19 oder bis 20 Uhr auf einer Bahn, die wir eben nach Möglichkeit immer auch noch für die Eltern bereitgehalten haben, damit die nicht nur rumsitzen, ja, und im Foyer draußen zuschauen, bis dann irgendwann nach einer Stunde der Filius oder die Tochter wieder rauskommt. Was wir auch anbieten, sind natürlich die ganz wichtigen Anfängerschwimmkurse. Die liegen mir persönlich deswegen sehr am Herzen, weil wir da wirklich eine prekäre Situation haben, und zwar nicht nur im Post-SV bayernweit, um nicht zu sagen bundesweit. Also wir haben hier Vormerklisten. Vor vielen Jahren hieß es noch Warteliste, aber das macht es trotzdem nicht besser, dass es jetzt Vormerkliste heißt. Die war teilweise dreistellig, die ist jetzt schon wieder fast dreistellig, obwohl wir ein Sonderprogramm letzten Sommer gemacht haben, wo wir drei zusätzliche Schwimmkurse innerhalb von wenigen Wochen durchgezogen haben. Ansonsten wären wir jetzt bei wahrscheinlich etwa 150, die einen Schwimmkurs suchen. Und diese Anfängerschwimmkurse, die in der Regel dann, wenn es die Kinder dann schaffen, ja, nach einigen vielen Wochen mit dem sogenannten Frühschwimmerabzeichen Seepferdchen enden, das ist ja nicht das Ende der Schwimmausbildung. Und das möchte ich jetzt auch hier betonen. Das sogenannte Seepferdchen befähigt auf keinen Fall dazu, dass das Kind alleine im Kuhsee baden geht, in einem Bereich, wo das Wasser bereits so tief ist, wo es nicht mehr stehen kann. Ja, das geht nicht. Das geht auf gar keinen Fall. Da kann das Kind vielleicht noch im knietiefen Wasser sein oder vielleicht noch hüfttief. Aber weiter würde ich mein Kind, und sowieso nicht unbeaufsichtigt, nicht in den Kuhsee lassen. Ein sicherer Schwimmer ist man frühestens mit dem deutschen Schwimmabzeichen in Bronze. Ich meine besser Silber, weil Silber heißt, der kann 400 Meter schwimmen. Oder die, ja. 400 Meter, und das Bronzene beinhaltet eben nur die 200 Meter, und das kann, wenn Sie mal den Kuhsee mal anschauen, ja, etwa 1000 Meter lang und auch relativ groß, also deutlich breiter als ein 50 Meter Hallenbad lang ist, da reicht also das Bronzene Abzeichen jetzt nicht unbedingt, um hier auch dann wirklich sicher als sicherer Schwimmer in diesen Kuhsee sich begeben zu können.
Woran liegt denn das, dass da die Wartelisten so lang sind? Gibt es zu wenig Angebot, oder was hat das für Gründe?
Also die Gründe sind sicherlich vielfältig. Ein Grund ist sicherlich, dass wir zu wenig Bäder haben. Und wenn wir die Bäder nicht haben, dann könnte man noch so viele Übungsleiter, Trainer, Trainerassistenten, Helfer und so weiter haben. Dann können wir einfach keine Kurse durchführen. Wenn ich einen Anfängerkurs anbiete, 19 Uhr, wie jetzt gemacht, weil wir hatten eine ganze Reihe von Kindern mit 8 bis 12 auf der Liste. Rückmeldung war ungefähr null, also Rückmeldungen kamen schon, aber keine Zusagen. Die Aussage in ungefähr 80% der Fälle war, das ist für mein 10-, 12-jähriges Kind zu spät, wenn um 19 Uhr oder 19.15 Uhr der Anfängerschwimmkurs losgeht. Kann ich irgendwo auch verstehen, aber ich habe halt die Zeit um 18 Uhr. In ein und demselben Lehrbecken, zum Beispiel in Göggingen, habe ich halt auch nur einmal. Und ich kann da nicht 30 Kinder reinstopfen. Das geht einfach nicht. Ja, also sinnvolle Kursgröße liegt irgendwo zwischen 10 und 14, aber definitiv nicht bei 30 für ein Lehrbecken, was ungefähr 100 Quadratmeter hat. Das wäre methodisch völliger Blödsinn, hier so viele Kinder in ein Lehrbecken reinzustopfen. Die lernen dann irgendwann nichts mehr. Und ein weiterer Punkt ist natürlich jetzt die Corona-Pandemie. Also letzten Endes hat man ja mit der Schließung der Spielplätze, aber auch mit der Schließung der Schulen oder später eben dann dem Homeoffice und dem Distance Learning, Neudeutsch, den Kindern den Schulweg genommen. Also die hatten nicht nur keinen Schulweg mehr, sondern die durften dann auch in der Zeit oder wenn die Schule zu Ende war, durften die auch nicht mal mehr auf die Spielplätze. Und das hat nach meinem Dafürhalten, und ich habe mich auch mit Vereinskameraden, aber auch mit Trainern von anderen Schwimmvereinen ausgetauscht, sicherlich zu Schäden geführt, was die Motorik angeht, aber auch die direkte soziale Interaktion. Ein weiterer Punkt ist aus meiner Sicht, dass die Eltern eigentlich, und viele wissen es vielleicht einfach gar nicht, ich möchte den Eltern überhaupt keinen Vorwurf machen, aber dass die Eltern eigentlich viel mehr tun könnten im Hinblick auf eine Ausbildung ihrer Sprösslinge, als sie vielleicht glauben. Das fängt vielleicht, hört sich vielleicht lustig an, schon damit an, dass man vielleicht den 2- oder 3-Jährigen, der dann in der Badewanne ist, einfach mal ermuntert, jetzt puste doch mal ins Wasser. Also nichts anderes machen wir ganz am Anfang im Anfängerschwimmkurs auch. Und dann spritzt es halt mal. Ja, also im Badhaus jetzt nicht so viel spritzen, sonst gibt es wieder Ärger, weil irgendeiner muss dann putzen. Oder tauch doch mal deinen Kopf unter. Ja, in Bauchlage oder auch in Rückenlage und atme mal aus unter Wasser. Ja, oder halt mal die Luft an, jetzt natürlich nicht beliebig, aber dass man so kleine Möglichkeiten macht oder dass das Kind sich auch mal irgendwann dann selber die Haare wäscht, selber duscht, dann kommt es auch mit Wasser in die Augen, ja, Augen zu, weil sonst geht das Shampoo rein, das ist nicht angenehm. Diese ganzen kleinen Wassergewöhnungsübungen. Und wenn
die Kinder quasi keine Angst vorm Wasser haben,
dass sie oder? Keine Angst vorm Wasser haben, dass sie nicht mehr davor erschrecken oder zurückschrecken, wenn es mal irgendwo spritzt. Ja, und dann geht's weiter, wenn das Kind dann einen Anfängerschwimmkurs besucht, entweder bei uns im Verein oder bei einem der anderen Vereine oder auch in der kommerziellen Schwimmschule, dass dann eben auch die Eltern nicht sagen, okay, ist gut, ich habe ja jetzt das Kind im Schwimmkurs, da kann es ja jede Woche einmal die Dreiviertelstunde schwimmen. Das reicht jetzt halt auch nicht unbedingt. Da wäre es schon wichtig, dass man idealerweise noch mindestens einmal die Woche mit seinem Kind in ein Bad geht. Das ist natürlich dann kein zweiter Schwimmkurs, aber das ist einfach gut, weil dann dauert es halt nicht immer mindestens eine Woche bis zum nächsten Schwimmkurs. Ja? Und das würde uns jetzt im Verein das natürlich auch erleichtern, weil unser Ziel ist natürlich schon, dass wir idealerweise nach circa 12, 14 Wochen das Kind so weit haben, dass es das Schwimmabzeichen Seepferdchen schaffen kann. Das gelingt aber nicht in allen Fällen.
Wenn ich das jetzt bei Ihnen richtig raushöre, ist das auch was dann wohl schlechter geworden ist. Also zum einen, wenn die Motorik natürlich fehlt, dann tue ich mir schwer mit dem Schwimmen lernen. Oder auch die Bäder dann geschlossen waren, dann ging es ja sowieso nicht.
Richtig, ja. Also ich weiß jetzt.
Wie klappt es denn, dass die Kinder tatsächlich in 12, 14 Wochen ihr Seepferdchen schaffen? Und wie viele drehen noch eine zweite, dritte Runde?
Also jetzt mit Corona war es ganz schlimm, muss man ganz klar sagen. Wir hatten Kinder. Die hatten im Herbst 2019 begonnen, dann waren in Summe etwa 11 Monate die Bäder zu, zwei längere Lockdowns, der eine mit etwa 4, der andere mit etwa 7 Monaten. Und wir haben eigentlich den Anfängerschwimmkurs dann dreimal begonnen sozusagen. Und die letzten Kinder, die 2019 angefangen haben im Herbst, die hatten dann im Sommer 2021 das Seepferdchen geschafft. Wenn ich jetzt mal die Zeit von vor Corona nehme oder auch andere Vereine mehr anschaue, dann dauert es in manchen Fällen schon auch länger als nur ein Viertel oder ein halbes Jahr, bis das Kind dann schwimmen kann. Wobei natürlich immer nachteilig ist, wenn das Kind beispielsweise so in der typischen Schnupfenphase irgendwann ab Oktober, November mal ein, zwei Wochen krank ist, dann kommen vielleicht die Weihnachtsferien, dann fällt sowieso zwei, dreimal das Training aus, dann hat das Kind im schlechtesten Fall 5, 6 Wochen keinen Schwimmkurs gehabt. Und dann ist es auch schon wieder fast wie ein Neustart, nur weil das Kind jetzt mal 2 Wochen erkältet war und dann soll es auch bitte nicht ins Training kommen. Und dann ist dann halt Weihnachtsferien, da kenne ich jetzt keinen Verein, der in den Weihnachtsferien Kurse anbietet. Was mir gesagt wurde von einer Trainerin aus einem anderen Verein, die jahrzehntelang auch Kurse gemacht hat und die es gut beobachten kann, die hat mir gesagt, das ist auch irgendwo erschreckend, wir haben inzwischen Kinder, die können nicht mal mehr Arm kreisen. Aber Armkreisen ist halt so ein bisschen auch die Trockenübung, insbesondere jetzt für Kraulschwimmen oder Rückenkraulschwimmen, aber auch für Brustschwimmen. Ich brauche einfach eine gewisse Motorik, Und wenn die nicht da ist, dann fange ich ja wirklich extrem, extrem bei Null an. Also das ist wirklich schlimm, dass manche Kinder hier sehr, sehr, sehr wenig einfach mitbringen. Und dann haben wir ein Problem, aber das ist nicht bei vielen Kindern der Fall, aber in einigen wenigen Fällen. Das ist also Adipositas in sehr jungem Alter, also bei 6, 8, 9, 10-Jährigen, wo einfach die körperliche Konstitution in Einzelfällen schon so schwierig ist, dass das Kind schon Probleme hat, aus dem Becken rauszukommen. Ich rede jetzt nicht über den Beckenrand, sondern wirklich an der vorgesehenen Leiter oder auf den Startblock hochzukommen. Also das ist dann Gott sei Dank, zumindest bei uns im Verein, eher selten. Aber trotzdem bin ich froh, dass diese Kinder auch bei uns sind, ja, weil ich auch das nicht nur unter der Kompetenz schwimmen können sehe, sondern auch unter dem gesundheitlichen Aspekt. Und Schwimmen ist und bleibt halt wirklich eine der gesündesten Sportarten überhaupt. Es ist enorm gelenkschonend. Man nutzt sehr viele verschiedene Muskelgruppen. Und es ist aber eben auch für die Kinder wichtig für die persönliche Entwicklung. Es steigert das Selbstwertgefühl. Die Kinder gewinnen an Eigenständigkeit, weil sie wissen, das Wasser, das kann mir letztendlich jetzt nichts mehr anhaben. Ich habe jetzt das Schwimmabzeichen Bronze, Silber oder Gold. Bei uns jetzt haben jetzt viele 9-, 10-Jährige sogar das Schwimmabzeichen Gold schon geschafft. Ja, die sind stolz wie Oscar. Ja.
Ich kann mich daran erinnern, das habe ich auch noch gemacht. Ja. Sie haben es vorher schon angesprochen, das ist so ein gewisses Ding auch, was die Eltern mit den Kindern üben können. Gibt es vielleicht noch so ein paar ganz praktische Tipps abseits der Badewanne?
Also abseits der Badewanne, also ich sage jetzt mal so, die Eltern sind in den wenigsten Fällen die besseren Schwimmlehrer oder die geeigneten Schwimmlehrer, weil in den Augen des Kindes ist die Mama halt immer die Mama, der Papa immer der Papa.
Ja? Nie der Lehrer dann.
Genau. Und sobald es dann eine fremde Person ist, haben wir dann eine ganz andere Lehrsituation, muss man sagen. Ja? Also wenn wir jetzt aber trotzdem sagen, was können wir als Eltern tun? Vor ein paar Monaten hat, glaube ich, die Wasserwacht ein gutes Lehrvideo reingestellt. Da sind viele, viele gute Hinweise drin, wie Eltern eben aufgrund der prekären Situation, dass die Schwimmkurse so stark überbucht sind und die Wartezeiten eben so lang sind, vielleicht mit ihrem Nachwuchs hier natürlich unter sicheren Bedingungen den Nachwuchs zum Schwimmen heranführen können. Also da gibt's gute Beispiele. Ich meine, es geht nichts über eine gute Grundausbildung im Schwimmen. Denn es ist eigentlich wie mit jeder Ausbildung, vor allem mit praktischer Ausbildung, eine schlechte Ausbildung. Einmal was falsch gelernt. Und die Gefahr besteht natürlich, wenn es von einer Person gemacht wird, die über keine Qualifikation verfügt. Brauche ich die 5- oder 10-fache Zeit, bis der Fehler wieder draußen ist. Ja? Also wir haben ja auch verschiedene Fehlerbilder. Brust, Beinschlag, die berühmte Schere. Also das heißt, der Beinschlag wird nicht gleichmäßig ausgeführt. Ein guter Trainer sieht das relativ schnell. Da kann man mit gezielten Übungen auch entsprechend gegensteuern. Eltern sehen das vielleicht auch oder manche sehen es auch nicht, wüssten aber vielleicht jetzt gar nicht, was kann ich eigentlich machen, um dem Kind möglichst früh diese Schere, also diesen unsymmetrischen und damit auch relativ ineffizienten Brustbeinschlag wieder abzutrainieren. Also das ist nur ein Beispiel. Und ein wichtiger Punkt ist natürlich auch das Thema Ausatmen ins Wasser. Also wir schwimmen ja eigentlich nicht nur mit Kraft. Ich rede jetzt mal nicht von den Spitzenschwimmern bei Olympia. Natürlich schwimmen die auch mit Kraft, ja. Aber Schwimmen ist ja viel mehr als Krafteinsatz. Schwimmen ist eigentlich Gleiten, ist Schweben, den Auftrieb des Wassers zu nutzen und damit eben Kraft zu sparen, um effizient auch längere Strecken, zum Beispiel in dem Badesee oder Kuhsee längs, Kuhsee quer, Ammersee, Überquerung, ja, gute 2 Kilometer, einfach auch mal größere Strecken zu schaffen. Und dazu brauche ich auch die entsprechende Wasserlage. Und da ist jetzt beispielsweise ganz zentral, dass ins Wasser ausgeatmet wird. Also nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie ganz wichtig, die Eltern sollen, wenn sie mit ihren Kindern im Bad sind, erstens am besten selber auch ins Wasser ausatmen, weil Vorbild ist immer gut. Und aber ansonsten den Nachwuchs sagen, du, ich kann es vielleicht nicht. Da muss man halt zu seinen Schwächen stehen. Aber bitte versuch doch mal ins Wasser auszuatmen. Ja, und dann kann man auch vielleicht mal kleine Tauchringe mitnehmen, kann sagen, okay, tauch doch mal nach dem Tauchring, ja, dann hat er zumindest schon mal den Kopf im Wasser. Also Wassergewöhnung, ins Wasser ausatmen ist wirklich eine wichtige Geschichte auch im Hinblick eben auf eine gute Wasserlage. Und das sind jetzt auch Dinge, die Eltern beispielsweise zwischen zwei Kursterminen eines Anfängerschwimmkurses machen können und natürlich auch nach dem Anfängerschwimmkurs.
Jetzt interessiert uns in unserem Podcast natürlich auch immer der Mensch hinter dem Amt. Darf ich Sie fragen, wie sind Sie eigentlich zum Schwimmsport gekommen?
Also ich bin durch einen Schwimmsport gekommen, durch einen Kinderarzt. Hört sich jetzt ganz interessant an. Der hat mich im Alter von, weiß ich nicht genau, glaube ich 10, 11 Jahren, das waren, also heute sagt man glaube ich U9 oder so, also diese ganzen Untersuchungen, das hieß früher alles anders, gesagt, ja, also ich bin ja jetzt schon sehr groß, wie groß ich damals war, weiß ich jetzt nicht mehr, und wahrscheinlich wachse ich noch einige Jahre. Und dann ist halt immer das Thema bei vielen, das Thema Rücken. Und es wäre gut, wenn ich schwimmen gehen würde. Gut, gesagt, getan. Dann haben wir also beim Postsportverein angeklopft, sind dann schwimmen gegangen. Einige Zeit später war dann auch ein erster Wettkampf, ich glaube nach ein paar Wochen sogar schon. Und da habe ich dann zweiten Platz gemacht. Und dann war nochmal einige Zeit später eine Vereinsmeisterschaft. Und dann habe ich die 50 Meter Brust habe ich sogar gewonnen. Und dann kam eben die Frage, ob ich nicht zweimal die Woche kommen würde und vielleicht doch mal den ein oder anderen Wettkampf zusätzlich schwimmen möchte. Und dann lief das eigentlich ganz gut und so bin ich dann eigentlich ins Wettkampfschwimmen gekommen. Also ich habe mit Schwimmen jetzt nie mein Geld verdient. Das war mir relativ früh klar, dass ich da nicht gut genug sein werde und man kann es ja auch nicht ewig machen. Und Schwimmen ist jetzt nicht unbedingt die Sportart, die dafür bekannt ist, dass man hier viel Geld mit verdienen kann. Also alle, auch ehemalige Spitzenschwimmer, wie zum Beispiel Michael Groß, wenn ich mal nur einen berühmten oder früher sehr bekannten Namen nennen darf, die haben alle auch einen Beruf gelernt, hat ein Studium gemacht und haben ganz normale, ja, Allerweltsberufe hinterher ausgeübt, weil sie von ihren Schwimmerfolgen definitiv nicht ein Leben lang leben könnten. Also ich bin letztendlich aus gesundheitlichen Gründen zum Schwimmen gekommen, könnte man etwas verkürzt sagen. Und mir macht es bis heute auch Spaß und ich bestreite auch noch gelegentlich mal einen Wettkampf, fast vor ein paar Wochen, zwar nicht mehr mit den Zeiten von damals, aber ich muss da auch nicht unbedingt den ersten Platz belegen. Das ist bei den meisten Wettkämpfen dann eher ausgeschlossen. Aber mir macht es einfach Spaß, dass ich gelegentlich einfach schaue, wie gut bin ich eigentlich noch, Schmetterling, Rücken, Brust oder auch Freistil oder auch mal die 200 oder 100 Meter Lagen. Aber ich habe es momentan eher mit den kürzeren Strecken, also 50 oder 100 Meter. Ich war nie ein Langstreckenschwimmer.
Ist es dann mehr so doch immer der Wettkampfanreiz oder einfach auch, ja, das ist grundsätzlich der Spaß am Schwimmen oder ist es auch noch irgendwo so eine Form von, ja, Ausgleich?
Also für mich ist es definitiv der Wettkampfanreiz zweitrangig. Ich hatte auch jetzt über ungefähr zwei Jahrzehnte keinen einzigen Wettkampf bestritten, auch weil ich nicht regelmäßig trainieren konnte und dann also nicht so regelmäßig, wie ich mir das vorgestellt hätte, sondern ich bin einfach gerne im Schwimmbad und ich schwimme da dann mal ein paar hundert Meter, meistens vielleicht auch mal, also in der Regel ist es schon mal deutlich über einen Kilometer oder auch zwei, aber einfach, weil es ein guter Ausgleich ist für Körper und Geist. Also ich sitze leider relativ viel am Schreibtisch. Und Sitzen ist bekanntermaßen nicht die beste Körperhaltung und da ist das Schwimmen am Abend dann wirklich ein guter Ausgleich. Aber man bekommt einfach auch den Kopf frei. Ja? Also wenn ich jetzt von der Arbeit nach Hause fahre, dann ist das eine. Wenn ich von der Arbeit nach Hause fahre und danach im Schwimmbad, ist das andere. Und fast noch besser ist es, wenn ich direkt von der Arbeit ins Schwimmbad fahre, egal ob Hallenbad oder Freibad und egal ob jetzt Vereinstraining oder ich zahle da auch mal Eintritt und dann gehe ich im ganz normalen Publikumsbetrieb schwimmen, man ist hinterher ein Stück weit ein anderer Mensch und zwar nicht nur, weil man geduscht ist und im kühlen Wasser war, sondern einfach, weil man sich bewegt hat und sich mit was ganz anderem beschäftigt hat, als man sich vielleicht dann noch vorher beschäftigt hat irgendwo in der Arbeit.
Das ist wahrscheinlich was viele Menschen kennen, ob sie jetzt ins Fitnessstudio gehen, ja, oder zum Schwimmen, dass man einfach dann tatsächlich die Arbeit auch dort lassen kann.
Genau,
oder?
Das ist so, ja.
Mit dem Blick auf die Uhr würde ich Ihnen gerne noch eine letzte Frage stellen, anschließend auch an das, was wir natürlich schon gesprochen haben. Was wäre denn so Ihr größter Wunsch für die Schwimmerinnen und Schwimmer in Augsburg?
Also der größte Wunsch wäre, für mich, dass wir baldmöglichst mehr Wasserfläche in Augsburg bekommen. Das geht am besten mit dem 50-Meter-Hallenbad und dass der Bund und der Freistaat der Stadt Augsburg, aber auch den anderen Kommunen, die finanziell eher schwach aufgestellt sind, hier nochmal mit einer Sonderförderung oder einem Schwimmbadförderprogramm maßgeblich auch unter die Arme greifen. Also die FAG-Förderung, die ist nicht schlecht, aber es ist natürlich so, es bleibt immer noch, wenn wir jetzt mal dieses 50-Meter-Hallenbad nehmen oder auch die Sanierung vom Spickelbad, da bleiben viele, viele Millionen immer noch an der Stadt Augsburg hängen und viele Projekte auch in diesem Bereich hängen, das muss man einfach ganz realistisch sagen, am Ende an der Einnahmesituation auch der Stadt Augsburg und die ist jetzt wegen Corona schon mal schlechter, die war vorher schon nicht gut und die wird jetzt möglicherweise wegen des Ukraine-Krieges sich nochmals wahrscheinlich die nächsten Jahre eintrüben. Also der größte Wunsch wäre, dass der Bund einfach auch begreift und der Freistaat Bayern, wir müssen hier einfach was tun. Was wir schon haben, ist ja ein Freibad-Sanierungsprogramm. Das ist aber mit, ich glaube, 20 Millionen waren es, glaube ich, pro Jahr auf maximal 6 Jahre für gesamt Bayern ein etwas mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Und für die Hallenbäder haben wir eben aktuell nur die FAG-Förderung. Und da hoffe ich also, dass da noch was kommt aus Berlin oder aus München. Und wenn nichts kommt, hoffe ich aber trotzdem, dass das 50-Meter-Hallenbad gemacht wird und dass wir dann aber auch natürlich als übernächstes Projekt, weil das nächste ist jetzt das Spickelbad, natürlich das Hallenbad in Hanstetten neu bauen. Weil das Hallenbad Hanstetten ist in einem schlechten Zustand und nach meinem Kenntnisstand wäre eine Sanierung unwirtschaftlich. Also muss es definitiv neu gebaut werden und da brauchen wir sicherlich auch ein Hallenbad.
Dann sage ich ganz herzlichen Dank fürs Gespräch und wir bleiben gespannt und werden natürlich weiter darüber berichten, wie es mit den Bädern in Augsburg weitergeht. Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.